Seit 5 Jahren
ist über Medien
im Darknet
viele kritische Stimmen,
die vielen nicht passen.
Eine geniale Idee.
Mächtig, zuverlässig,
spannend, viel gelesen.
Besonders Journalisten trifft es.
Bums.
Mit allem, was das bedeuten kann.
Gottlob, auch Kollegen der ARD,
Weltjournalisten und so weiter.
Die Frage ist
aber,
wie wollen wir miteinander leben?
Wir
über Medien.
Schonungslos.
Unabhängig.
Unwiderstehlich.
Mehr muss man nicht wissen.
Ich glaube, nicht nur ein mediengeschultes Publikum hat es erkannt, das war ein hochmanipulativer Zusammenschnitt aus ZDF-Nachrichtensendungen zu einer Aussage, die es so nie im ZDF gegeben hat. Im Video sieht man die Schnitte sogar noch besser. Das Video ist eingebunden auf der Internetseite übermedien.de zum 5. Geburtstag am 13. Januar. Ehe wir gleich nachfragen, ob es auch echte Glückwünsche vom ZDF gegeben hat, Daniel, setzen wir noch einen Disclaimer.
Ja, ich glaube, wir müssen 2 Dinge vorweg schicken. Ich selbst arbeite auch gelegentlich für Übermedien und Jörg, wir beide sind auch Abonnenten, oder?
Ich bin sogar, glaube ich, das nennt man wohl Unterstützer, so nennt sich die mittlere Variante mit einem Jahresbeitrag X, um auch Artikel eher lesen zu können und eine E-Mail-Newsletter-Abonnement-Geschichte gibt es auch noch dazu.
Aber reden wir nicht über, sondern mit Übermedien und zwar mit Mitgründer Boris Rosenkranz. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ja, hallo. Wie sieht es denn aus mit dem Feedback zum Geburtstag von denen, die ihr auf eurem medienkritischen Portal nicht schont? Gibt's da Feedback?
Ja, es gibt Feedback. Es gab jetzt auch zu unserem 5. Geburtstag einige Glückwünsche. Unter anderem ja auch vom ZDF, die sehr nett aus ihrer Grafikabteilung ein Mainzelmännchen mit vielen Geschenken und einer Ü-Torte geschickt haben. Und von Tomburo gab es einen Glückwunsch und von der FAZ. Also da haben sich schon einige gemeldet.
Möglicherweise als Stimmungsbarometer ist diese Auslese jetzt zum 5. Geburtstag von Übermedien nicht tauglich. Aber die wichtigste Frage, die dahinter steckt, ist natürlich, wie sieht denn die Abo-Struktur nach 5 Jahren aus? Was wisst ihr über eure, wie ihr sie nennt, Übonenten? Wie oft geht euch das große Intendanten-Abo weg für nicht 5 oder 8, sondern vielleicht 20 € im Monat?
Also das große Intendantenabo, das sind tatsächlich, sagen wir mal, so um die 50 irgendwie, die das gemacht haben und uns dann natürlich wesentlich mehr Geld im Monat oder im Jahr geben. Ich glaube, der weitaus größte Teil im Moment sind eben Zuschauerabos und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Unterstützerabos, die ein bisschen teurer sind. Aber wir sind insgesamt sehr zufrieden jetzt nach 5 Jahren. Es sind jetzt so rund 5.100 Abonnentinnen und Abonnenten oder Übonenten, wie wir sie nennen, die uns unterstützen. Und ja, damit lässt sich schon sehr, sehr prima leben und hat ja auch dazu geführt, dass wir vor jetzt knapp einem Jahr auch unseren ersten Festangestellten quasi begrüßen durften bei Übermedien.
Man würde jetzt in einer Medienmeldung wahrscheinlich schreiben, den habt ihr abgeworben von der Taz. Jedenfalls kam Jürgen Kruse von der Taz, was doch auch für einige Überraschungen gesorgt hat, weil er da ja in der Produktentwicklung gearbeitet hat und gar nicht so unwichtig war. Stichwort noch wirtschaftliche Lage. Verlage klagen ja über massive Umsatzrückgänge während Corona, aber sie haben ja auch Rücklagen. Wie sieht es bei Übermedien aus?
Also nur noch als kleiner Hinweis zur Taz, ja, auch die haben uns einen Glückwunsch geschickt und uns eine Seite 1 gebastelt mit der Überschrift, ihr kriegt nix und niemanden mehr, weil Jörn eben damals zu uns gekommen ist von der Taz. Das war sehr, sehr nett, haben wir uns sehr drüber gefreut über diese Seite 1. Und wir haben im Moment eigentlich gar nicht so viel zu klagen. Im Gegenteil, für uns war dieses vergangene Jahr wirtschaftlich ganz gut, weil wir keine Abonnentinnen und Abonnenten verloren haben, sondern eher nochmal zugelegt. Und deshalb sind wir im Moment auch in der Hinsicht sehr entspannt. Wir haben natürlich immer gesagt, es kann sein, dass das irgendwie in der zweiten oder dritten wirtschaftlichen Welle sozusagen dann nochmal auf uns zukommt, dass dann der ein oder andere sagt, ich kann mir das Abo nicht mehr leisten. Momentan merken wir davon gar nichts und sind sehr froh auch über unser Modell, dass wir eben komplett auf unsere Abonnentinnen und Abonnenten gesetzt haben, die uns unterstützen und das eben unsere einzige, auf viele Köpfe verteilte Einnahmequelle ist. Also wir haben keine Anzeigen nach wie vor, wir kriegen kein Geld von Google oder Facebook, das ist unsere einzige Einnahmequelle und das hat sich jetzt gerade auch in dieser Krise sehr bewährt als Modell.
Vor 5 Jahren las man zur Übermediengründung, Übermedien ist nicht der 20. Branchendienst. Wir richten uns auch an Journalisten, in erster Linie aber an alle, die Medien nutzen. Also an alle. Wir zeigen, was schiefläuft in den Medien, aber auch ihre Glanzleistungen. Und Boris, du sagtest uns im Medienmagazin vom 16. Januar 2016.
Was läuft schief? Also es läuft immer eine Menge schief in Medien. Und was gerade besonders schief läuft, ist halt eben das, was wir auf den Straßen seit Monaten sehen. Ein großes Misstrauen in Medien, in Journalisten, was dann immer wieder sich in Lügenpresserufen ausdrückt. Und deshalb glauben wir, dass es jetzt eine gute Zeit ist, mit so einem Portal an den Start zu gehen, weil wir sagen, wir können diese Medienkritik eben nicht den lauten Leuten da draußen, die das so pauschal formulieren, überlassen, sondern wir müssen da genau hingucken und das wollen wir bei übermedien.de machen.
Angesichts dieses Gründungsimpulses, Boris, wie fällt eure Bilanz aus? Was habt ihr bewirkt?
Also ich muss zunächst sagen, dass das nach wie vor gilt. Also wir haben damals gesagt, es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Und das hat sich über die 5 Jahre eigentlich immer wieder bestätigt. Weil wir haben kurz nach der berüchtigten Kölner Silvesternacht begonnen. Und was alles in den vergangenen 5 Jahren passiert ist, also inklusive Alternative Facts, Fake News, Trump, die ganze Pegida-Bewegung, all das, was wir jetzt auch im vergangenen Jahr gesehen haben mit Corona und mit Leuten, die da auch wieder großes Misstrauen haben und schüren in Medien. Deshalb ist es immer noch die perfekte Zeit, eigentlich da was entgegenzusetzen, was eben sachliche und professionelle Medienkritik ist und nicht nur Gebrüll. Was haben wir bewirkt? Das wüsste ich jetzt gar nicht so im Allgemeinen zu sagen. Wir haben ja den Claim gehabt, Medien besser kritisieren. Also es war natürlich auch unser Wunsch und ist es immer noch, dass sich was ändert in Medienhäusern. Manchmal ist es ein bisschen so eine Blackbox für uns, wenn wir über Medien berichten und Fehler kritisieren, wissen wir nicht genau, was damit passiert in den Redaktionen. Das kriegt man dann immer mal wieder so über Umwege mit, wenn es heißt, naja, wir haben tatsächlich über einen Text heute Morgen in der großen Konferenz gesprochen und wir wollen das jetzt anders machen. Und das ist natürlich was uns freut. Und ansonsten, ja, es gab einige Sachen, die wir zwischendurch hatten, Geschichten, die tatsächlich was bewirkt haben. Wir hatten mal was über eine Kollegin von der ARD, die im Morgenmagazin Kollegen wiederum von einer Werbeagentur interviewt hat. Und dann stellte sie heraus, dass sie an dieser Agentur selber beteiligt ist. Und sowas geht natürlich nicht. Und da hat es dann tatsächlich danach auch Konsequenzen gegeben. Und solche Sachen haben wir immer mal wieder. Das ist natürlich auch nicht, dass man jeden Tag so quasi eine Enthüllung hat oder so. Häufig sind es auch kleinere Geschichten, die aber natürlich auch insofern wirken, als dass wir ja auch korrigieren, wenn es irgendwo falsche Meldungen gibt, falsche Nachrichten, dass wir dann aufschreiben, was richtig und was falsch ist.
Ihr habt in den vergangenen 5 Jahren durchaus immer wieder auch heikle Stoffe angefasst. Nehmen wir das Thema Hohenzollern und die Medien im vergangenen Sommer. Da ging es darum, wie die Berichterstattung über die Entschädigungsforderung der Hohenzollern an Bund und Ländern auch juristisch bekämpft wurde. Wer dann auf der Metaebene berichtet, muss ja vielleicht auch fürchten, dass das den Hohenzollern nicht wirklich gefällt. Wie groß ist inzwischen euer Justiziariat? Toppt es das der öffentlich-rechtlichen Sender?
Nee, das tut es nicht. Wir haben tatsächlich immer noch den Anwalt, den wir damals zur Gründung auch hatten, der uns jederzeit zur Seite steht, wenn es eben solche Sachen gibt, wo wir sagen, da lassen wir lieber nochmal einen Juristen drauf gucken, ob das alles auch so safe ist. Und das war bei dem Hohenzollern-Beispiel genau der Fall. Das war wahrscheinlich auch der Text, der in den 5 Jahren hier am längsten bearbeitet wurde und immer noch mal wieder Runden gedreht hat, also sowohl über den Anwalt als auch über uns, bis wir gesagt haben, okay, so können wir das jetzt machen, weil so wie du es gesagt hast, ja, die sind sehr, sehr klagefreudig und dann muss man natürlich auch gucken, wenn man darüber berichtet, dass man da sicher ist. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch nicht sein, dass man das deswegen dann lässt und diesen Effekt hat es halt ja auch schon vorher gegeben bei Kolleginnen und Kollegen, dass sie dann eher gesagt haben, na, berichten wir darüber und in all der Ausführlichkeit, weil dann haben wir nachher Ärger. Aber das kann natürlich nicht sein. Und deshalb, nee, wir haben einen Anwalt, der hilft uns gut und der hat uns bisher aus allen misslichen Lagen, so viele waren es gar nicht, hat er uns sehr gut rausgeholfen.
Welche Lagen waren das noch? Wo gab es noch Gegenwind?
Auch wir hatten mal ganz am Anfang hatten wir einen Zusammenschnitt, also tatsächlich noch vor unserem Start, so als kleine Werbung, einen Zusammenschnitt von Xavier Naidoo, der auf YouTube gelöscht wurde, also mit Äußerungen von Xavier Naidoo. Das war damals, als er zum ESC fahren sollte. Das wurde gelöscht, da hat unser Anwalt gegengehalten. Das war okay, wir haben irgendwann mal eine Abmahnung bekommen von einer sogenannten Profilerin, über die wir berichtet haben, beziehungsweise eine Autorin bei uns darüber berichtet hat, die auch sehr, sehr abmahnfreudig ist. Die hat uns was geschickt, wir haben es dem Anwalt gegeben und dann war die Sache auch wieder erledigt. Das sind jetzt die Fälle, die mir gerade so einfallen. Natürlich sind es andere Sachen, wo wir nicht unbedingt Gegenwind bekommen haben, wo wir aber sagen, da ist der Vorwurfsgehalt so hoch, das möchten wir auf jeden Fall absichern. Auch darüber hinaus, dass wir natürlich immer alle Anfragen dazu in solchen Fällen, aber dann geben wir sowas halt natürlich auch noch einem Anwalt, zum Beispiel die große Geschichte, die Mats Schönauer gemacht hat über mutmaßlich gefakte und gefälschte Interviews, die in Bauerzeitschriften erschienen sind.
Ich sage ja immer, Medienjournalismus ist schizophren. Wir berichten ja über unser eigenes Geschäft, was ja eigentlich ein Tabu ist im Journalismus.
Aber nicht wirklich aufzulösen ist.
Ja, auch ihr arbeitet ja beispielsweise für öffentlich-rechtliche Sender. Stefan Niggemeier hat hier bei Radio 1 eine Kolumne. Euer Redaktionsleiter Jürgen Kruse hilft letztlich dem ZDF ein bisschen mit. Und du, Boris, du arbeitest ja für Extra 3. Klappt das alles immer so reibungslos? Du hast ja gerade zum Beispiel auch eine kritische Geschichte über den NDR veröffentlicht. Da ging es letztlich um einen Fall von Mobbing im vom NDR federführend betreuten ARD-Studio in Tokio.
Ja, mutmaßliches Mobbing, weil es ist ein Gerichtsprozess, man ja, weiß unbedingt noch nicht, was dann hinten rauskommt. Aber ja, da gibt's durchaus deftige Vorwürfe einer japanischen Mitarbeiterin. Also ich habe jetzt zu der aktuellen Geschichte, habe ich noch nichts aus NDR-Richtung gehört. Aber das ist im Prinzip ja das, was ich früher bei ZAP, also in-house beim NDR ja auch gemacht habe. Wir haben auch über den NDR, auch über die ARD berichtet, weil nur so geht es ja auch. Also man muss ja quasi alle im Blick haben. Und deshalb, das funktioniert bei mir gut. Und jeder, der tatsächlich sachlich, fachlich irgendwas an der Geschichte auszusetzen hat, die ich geschrieben habe, der muss sich halt melden und sagen, das stimmt so nicht. Und das ist bisher eigentlich noch nie vorgekommen, weil die Sachen haben ja Hand und Fuß. Da, also es gibt ja zum Beispiel, wie in diesem aktuellen Fall in Tokio, es gibt diese Vorwürfe, es gibt einen Gerichtsprozess, es gibt eine Gewerkschaft, die Vorwürfe macht. Und ich habe es halt jetzt aufgeschrieben. Das gefällt natürlich den Leuten, die da beteiligt sind, wahrscheinlich nicht so gut. Aber so ist es halt, ne?
Du hast unser nächstes Stichwort gerade genannt, ZAP.
Ja, du warst auch mal da und damit auch letztlich ein Kollege von mir, Boris. Wie nehmt ihr ZAP wahr und die Veränderungen, die dort gerade stattfinden?
Ja, bei mir ist es natürlich persönlich gefärbt auch. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ZAP kommt ja jetzt dann nur noch einmal im Monat im Fernsehen. Das ist vielleicht bei mir so ein bisschen eine nostalgische Sicht auch, weil vor 15, 20 Jahren, als ich noch studiert habe, da war das der feste Fernsehtermin für mich, ZAP zu gucken. Dann habe ich später volontiert beim NDR und hoffte, zu ZAP zu kommen, um da Autor zu sein, was dann auch funktioniert hat, zu meiner damals großen Freude. Und da haben wir halt jede Woche eine Sendung gemacht und deshalb bin ich natürlich schon da noch irgendwie so ein bisschen drin und bedauere das jetzt, dass es das so in dieser Taktung nicht mehr geben wird. Natürlich ist es gut, sich weiterzuentwickeln. Auch das Internet ist ein guter Ort für Medienkritik. Also ich könnte ja gar nichts anderes sagen. Und wenn sich ZAP jetzt schwerpunktmäßig eher auf YouTube und andere Kanäle verlegt, warum nicht? Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es jetzt quasi so ein Reportageformat mehr wird. Ich frage mich, wo dann die auch aktuellen, auch kritischen Stücke über Medien bleiben, die es bisher in der Sendung gegeben hat, ob das auch im Internet stattfindet. Also das sind noch so ein bisschen die Fragen. Das muss ich ja wahrscheinlich auch alles noch finden. Also ich beobachte das interessiert, aber trotzdem auch so ein bisschen mit einem weinenden Auge.
Dann vielen Dank, Boris Rosenkranz, Mitgründer von Übermedien.
Sehr gerne.
Und herzlichen Glückwunsch von uns auch für die 5 Jahre und darüber hinaus natürlich viele, viele Abos.
Herzlichen Dank.
Übonenten.
Ja, Übonenten, ja.
Genau. Übos. Ja. Bis dann. Tschüss.
Danke, tschüss.